Ja, ich bin noch sehr bewegt von dem Lobpreis, auch von dem, was du, Martin, gesagt hast. Ich bin deswegen bewegt, weil es so viel zu tun hat mit dem, was ich heute Morgen zu sagen habe. Die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die hat mich selber sehr bewegt. Und bei der Vorbereitung, ich kann es nicht anders sagen, ich war überwältigt. Und ich möchte das mit euch heute Morgen teilen. Es geht um das Thema Glauben am Montag. Und wir hatten in der Gemeindeversammlung, ich möchte nochmal zur Erinnerung sagen, warum haben wir eigentlich dieses Thema gewählt, Glauben am Montag? Der Hintergrund ist der, dass wir gesagt haben, wir als Gemeinde, du und ich, es ist gut, dass wir reifen. Wachstum ist ein normales Zeichen eines gesunden Organismus, auch von uns. Und wir als Gemeinde, wir sollen reifen, wir sollen wachsen. Gleichzeitig wussten wir, wir können jetzt kein Gemeindewachstumsprogramm initiieren. Sowas geht nicht. Man kann nicht heilige Samen von morgens früh hier aus sehen und nächsten Sonntag sind alle einen halben Meter gewachsen im Geist. Aber was man machen kann, ist, man kann dieses Bewusstsein schärfen, dass der Glaube, die Reife eigentlich was mit Montag zu tun hat. Also nicht mit dem, was wir eigentlich sonntags hier machen, sondern mehr mit dem, was wir montags bis samstags tun. Und deswegen wurde mir bewusst eigentlich, Glaube am Montag, es hat was mit unserem Alltag zu tun. Was das mit Reife zu tun hat, das werden wir gleich sehen. Ich möchte einsteigen mit einer Frage. Warum bist du eigentlich Christ? Also nicht, warum bist du Christ geworden, sondern warum bist du Christ? Oder, falls jemand unter uns ist, der nicht gläubig ist oder kein Christ ist, warum ist es gut, Christ zu sein? Einige würden sagen, ich bin Christ, weil ich ein besseres Leben vielleicht habe. Einige würden sagen, ich bin Christ, weil ich meine Vergangenheit damit bewältigen konnte, meine schwere Kindheit. Einige würden sagen, ich habe Angst gehabt vor der Hölle, ich möchte mit Gott zusammenleben. Ich würde sagen, man ist Christ, weil es mehr mit Christus zu tun haben sollte, als mit unserem eigenen Leben. Jemand ist Christ, weil es was mit Christus zu tun haben soll und nicht, damit ich ein besseres Leben habe. Es geht nicht um mich. Das sollte das Kennzeichen sein von einem Christen. Und mir wurde so bewusst, ich habe bei der Vorbereitung gelesen, Epheser 3, Vers 20, da heißt es, ihm, Jesus, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, dachte ich, Wahnsinn, dieser Gott, der möchte mit seiner Kraft in mir wirken, aber ich sehe so wenig davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wünsche mir mehr Gott, mehr Christus in meinem Leben. Es ist eine Sehnsucht da, ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht frommer werden oder sowas, ich möchte Christus mehr in meinem Leben haben. Das ist mein Anliegen. Ich möchte diese Kraft erleben, von der Paulus hier schreibt. Und ich denke, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Programm machen, sondern es geht darum, dass wir in unserem Alltag beständig dahin wachsen. Und heute dieser Bibeltext, der handelt davon. Die Frage ist, wie können wir Jesus einfach näher kommen? Wie können wir ihn besser kennenlernen? Und ich habe zwei Fragen und eine Aussage. Wie kann ich reifen? Wie kann meine Beziehung zu Jesus reifen? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, welchen Sinn hat eigentlich Reife? Wer sagt mir, dass Reifen eigentlich gut ist? Und das dritte ist eine praktische Anwendung von dem, was wir gehört haben. Bevor ich jetzt aber anfange mit dem ersten Punkt, möchte ich einige grundsätzliche Dinge sagen zum Thema Reifen, die mir einfach es erschlägt nicht alles, aber das ist mir so bewusst geworden. Reife, ich würde sagen, ist eine Kombination zwischen dem, was ich weiß, was ich erlerne und dem, was ich in die Tat umsetze. Es gibt Menschen, die wissen viel, vielleicht auch biblisches Wissen, aber sie tun das nicht in ihrem Alltag leben. Gleichzeitig gibt es Menschen, die sind sehr praktisch orientiert, Pragmatismus. Es war eine kurze Nacht, dadurch bleibt die Speichelbildung sehr gering und dann, wenn man viel redet, danke Martin. Mir wurde dieses Zitat, habe ich von jemandem gehört, Ein reifer Mensch ist jemand, der sein Wissen in die Tat umsetzen kann. Vielen Dank. Nächster Gedanke zu Reife ist, Reife findet im Alltag statt. Das habe ich schon eingangs gesagt. Reife hat nichts damit zu tun, dass am Sonntag die Predigt super war, dass du morgen zu einer Konferenz gehst und die ist der Hammer, oder dass du jetzt durch Trauer ein so intensives Erlebnis vielleicht mit Gott hast. Das sind so Bergerlebnisse oder Talerlebnisse. Aber Reife, die beständige Reife, die findet im Alltag statt. Ganz normal. Wie Zähneputzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Reife braucht Zeit. Ganz kurz, ganz schnell. T wie Time, Zeit. Und das ist Reife. Hier unten auf dieser horizontalen Linie vergeht unsere Zeit. Das ist unser Leben. Gleichzeitig nach oben hin tun wir reifen. Und ich denke, es ist bei jedem Menschen so. Aber wir brauchen von hier bis hier, brauchen wir einfach Zeit. Wir können nicht erwarten von Menschen, die vielleicht neu zum Glauben gekommen sind, dass sie sofort reif sind, dass sie Dinge verstehen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 3, er ermahnt sie eigentlich. Er sagt, hey Leute, ihr seid noch sehr unreif, ihr solltet reifer sein. Er sagt, ihr solltet hier sein, aber ihr seid irgendwie hier unten. Also Reife braucht Zeit. Und ein wichtiger vierter Punkt, Reife ist ein Resultat. Ich male eine Linie unterhalb dieser Reifekurve hin. Das, was du heute in deinem Alltag machst, wird irgendwann zu einem Resultat führen. Ob deine Reife hier ist, oben oder unten. Du wirst deine Reife am Ende deines Lebens anschauen und wirst sagen, naja, so wirklich gereift bin ich nicht. Oder du könntest sagen, ja, ich merke, ich bin gereift. Eine Frau hat gesagt, wo ich das zum Thema Reife mir einige Dinge durchgelesen habe, woran erkennt man einen reifen Menschen? Und sie hat gesagt, ein reifer Mensch weiß es erstens selber und er spürt, dass er eine gewisse Reife in sich hat. Man kann es selbst merken. Das heißt, so wie wir unser Leben leben, haben wir Einfluss auf die Reife, die am Ende rauskommt. Okay, kommen wir zum ersten Punkt. Wie kann ich jetzt reifen? Wie kann meine Beziehung in meinem Alltag intensiver werden? Und dann lesen wir den Epheser 4, Vers 11 bis 13. Wer eine Bibel hat oder eine glühende iPad, darf sie gerne aufschlagen. Epheser 4, 11 bis 13. Da heißt es, er ist es nun auch, Jesus, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Jetzt kommt dieses Ergebnis. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Mir waren diese Verse nie so bekannt, nie so bewusst eigentlich. Er sagt, unser Reifemaßstab ist Christus selbst. Da sollen wir hin. Wir sollen sein selbst wie Christus. Das ist der Maßstab, den der Apostel Paulus hier setzt. Und wieder die Frage, wie schaffen wir das? Wie kommen wir dahin? Und in diesen Versen, die wir gelesen haben, gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist in Vers 11. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat, Apostel, Hirten, Propheten, Evangelisten. Warum sagt er hier eigentlich Gaben? Warum sagt er nicht hier, er hat der Gemeinde Menschen gegeben oder Regeln, Ordnungen, sein Wort gegeben. Er spricht von Beziehungen. Reife findet immer in Beziehungen statt, in der Gemeinde, aber auch im Privaten. Kein Mensch kann von sich aus selber reifen. Ein Apfel vielleicht schon, aber ein Mensch von sich aus, der sich isoliert, der aus der Gemeinde rausgeht oder der aus einer Gemeinschaft herausgeht, er kann nicht wachsen. Wir brauchen ein Gegenüber, um zu wachsen. Und der Apostel Paulus, er sagt, Reife, dass wir dahin kommen, hat was damit zu tun, wie wir unsere Beziehungen leben. Und bezogen auf die Gemeinde ist, haben wir ein super Feld. Warum? Spätestens mit dir und mit mir haben wir ein großes Konfliktpotenzial. Und es ist gut. Es gibt zwei Muster, die man beobachten kann, was Beziehungen angeht. Menschen neigen dazu, aus Beziehungen, die konfliktreich sind, auch in dieser Gemeinde zu flüchten. Oder Menschen neigen dazu, zu harmonisieren, alles unter dem Halleluja-Teppich zu kehren. Wir entgehen dieser Möglichkeit zu reifen. Es geht nicht mal um die Konflikte und dass wir das bewältigen. Es geht darum, dass wir die Möglichkeit verpassen, Christus ähnlicher zu werden. Ist uns das bewusst? Darum geht es. Diese Beziehungen, in die wir gestellt sind, wir reiben aneinander. Aber es sind die Möglichkeiten, wo ich Christus ähnlicher werden kann. Und es ist gut, wenn wir diese Konflikte nicht aus dem Weg gehen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde jetzt ein Thema, was uns ein bisschen interessiert hat. Mitgliedschaft, Taufe, wie gehen wir damit um? Und wir haben uns dienstags getroffen und ich fand es so gut. Es war eine offene Runde, es war ein guter und fairer Austausch. Aber ich hatte nicht den Eindruck danach, dass irgendjemand gesagt hat, oh Menno, ich bin beleidigt oder edgy-badgy, ich verlasse die Gemeinde. Das kann nicht der Anspruch sein. Das kann nicht die Lösung sein, dass sobald etwas in der Gemeinde schwer ist oder wir nicht genau wissen, wo es lang geht, dass wir sagen, ich lasse alles stehen und fallen. Wir müssen an der Wahrheit, an diesen Themen weiter dran arbeiten, das ist richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht darum, dass wir in unseren Beziehungen reifen und dass wir diese Möglichkeiten nutzen, zu Christus hinzureifen. In Epheser 4, Vers 2, da heißt es, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Hier steht nicht, wenn du einen Konflikt hast mit einem Gemeindemitglied, warte ab, bis er kommt und er dir vielleicht dir den Hof macht. Hier steht, du sollst alles daran setzen. Alles, nicht etwas, nicht wenig. Es soll an dir liegen. Wir lesen auch, der Psalmist sagt, jage dem Frieden nach. Überleg mal, was sind das für Worte, jagen? Es heißt nicht, sammle den Frieden nach. Das sind keine Sammler, das sind Jäger. Und hier sagt der Apostel Paulus, wir sollen alles daran setzen, wenn es Konflikte gibt. Warum sollen wir alles daran setzen? Damit wir Christus ähnlicher werden. Nicht damit wir irgendwelche Konflikte jetzt Hauptsache schnell geklärt kriegen, sondern lasst uns in die Beziehungen, die wir gehen, aktiv leben, aktiv reingehen und immer mit dem Blick, ich möchte dadurch Jesus besser kennenlernen. Der zweite Punkt ist, wie kann ich Christus besser kennenlernen? Wie kann ich heute mehr reifen, weiter reifen. Vers 12, da heißt es, sie haben die Aufgabe, die Apostel und die Propheten und die Menschen da vorne, die wir in Vers 11 gelesen haben, diese haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also wir alle, sie haben die Aufgabe für ihren Dienst, sie auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Es geht hier um Dienst. Wir alle haben einen Dienst. Und der zweite Punkt ist, wie kann ich reifen, ist in Verantwortung. Wenn mir eins bewusst geworden ist im Laufe meiner 34 jungen Jahre, dann eins, Wachstum geschieht in Verantwortung. Jeder, der Kinder hat, der weiß, man hat eine Verantwortung und man möchte die eigentlich nicht nachts aufstehen. Man möchte das nicht. Aber weil man eine Verantwortung hat, tut man Dinge überwinden, die man vorher nicht gemacht hätte. Und so ist es auch, dass der Apostel Paulus, er versteht, wir alle, wir brauchen einen Dienst. Die Gemeinde besteht nicht aus Leuten, die Klavierspielen, Predigen, Moderation machen und Kaffee kochen und Technik nicht vergessen. In 1. Korinther 12, wen das interessiert, da steht es, wir alle haben, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, eine Gabe bekommen. Hier geht es um geistliche Gaben. Wie können wir eine Gemeinde aufbauen? Wir brauchen natürlich diese praktischen Dienste. Aber die Gemeinde lebt von den geistlichen Gaben und sie wächst dadurch. Es geht nicht darum, dass wir, und das muss man auch betonen, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Werke tun, dass wir Hauptsache schnell was tun hier. Ich möchte ein Beispiel dazu bringen, was das bedeutet. Diese Woche war Katastrophe. Es war echt eine Katastrophe. Für mich persönlich, es war im Beruf sehr, sehr viel. Ich hatte fast keine Zeit mehr. Ich bin nach Hause gekommen. Familie war auch sehr anstrengend. Es gibt es auch. Es ist nicht immer nur Friede, Freude. Und es war eine Kombination von zu viel. Und ich war am Freitag da und musste mich dann noch vorbereiten, wollte mich vorbereiten auf die Predigt. Und ich konnte nicht. Es war einfach der Saft, der war draußen. Keine Energie, nichts mehr. Gleichzeitig wusste ich, ich habe eine Verantwortung für diesen Dienst. Ich habe Epheser 3, Vers 20 gelesen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Ich habe gesagt, Jesus, das brauche ich. Ich kann nicht mehr. Ich brauche diese Kraft, um anzufangen. Ich brauche das. Und ich habe erlebt, und ich kann es nur als Zeugnis sagen, es war wie ein Wunder. Ich habe richtig gespürt, als ob nichts war. Die ganze Woche ist weggeflogen von mir. Ich konnte mich auf diese Predigt in aller Klarheit und Deutlichkeit vorbereiten. Und mir wurde bewusst, genau dieser Punkt, die Verantwortung, die ich hatte für diesen Dienst, sie hat mich zu Christus hingeführt. Ich habe Jesus erlebt. Das war das Gute. Und ich denke, jeder von uns, jeder in der Gemeinde sollte eine Gabe, hat eine Gabe und sollte einen Dienst übernehmen. Jetzt können wir warten, bis die Gemeindeleitung oder irgendjemand kommt und sagt, mich spricht keiner an. Ich bin mir sicher, wenn ein Mensch, liest 1. Korinther 12, frag dich, was ist deine Gabe? Ich denke, wir sollten als Gemeinde auch darüber neu nachdenken. Und dann überleg einfach, ich bin mir sicher, der Heilige Geist wird dir sagen, wo du was machen kannst. Sei offen dafür. Warte nicht, bis eine Heiligsprechung kommt. Der Heilige Geist, der wird dich führen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir sollen reifen, um Christus ähnlicher zu werden. Wie kann ich reifen? In Beziehungen. Lasst uns in Beziehungen aktiv und ehrlich leben und nicht weglaufen oder harmonisieren. Und der zweite Punkt ist, lasst uns Verantwortung übernehmen. Jetzt habe ich mich aber auch gefragt, welchen Sinn hat eigentlich Reife? Wenn ich du wäre, würde ich sagen, Rudi, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich möchte so sein, wie ich bin. Kann ich nicht einfach so bleiben, wie ich bin? Du darfst. Das war diese Werbung für Wurst. Falls es noch jemand kennt, es war eine ältere Werbung. Welchen Sinn hat eigentlich Reife? Und bei der Überlegung kam mir folgendes Bild. Wenn ich die Frage, wie sieht dein Apfel aus? Denk mal an einen Apfel. An was denkst du dann? Denkst du an links oder an rechts oder an die Mitte? Logisch an die Mitte, oder? Keiner denkt an eine Birne, keiner denkt an einen alten, verschrubbelten Apfel. Jeder hat eine Grundidee von einem Apfel. Einer, der gut aussieht, jetzt unabhängig von der Farbe. Aber ich würde sagen, das ist ein reifer Apfel. Wikipedia sagt interessanterweise, dieses Wort Reife kommt aus dem Norddeutschen oder Germanischen, bedeutet, was abgepflückt werden kann. Reife bedeutet etwas, was abgepflückt werden kann. Reife bedeutet in dem Zusammenhang, welchen Sinn hat Reife? Ich wachse hinein in die Bestimmung, zu der ich gemacht worden bin. Ein Apfel ist dann ein Apfel, wenn er abgepflückt werden kann. Ein Christ ist dann ein Christ, wenn er Christus ähnlich ist. Und ich denke, hier ist der springende Punkt. Wer Christus hat, sein Alltag wird anders. Sein Alltag wird einfach anders. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, da heißt es, mit Jesus zu leben ist nicht die Überzeugung, dass alles in meinem Leben gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass alles einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Mit Jesus zu leben ist nicht die Überzeugung, dass alles in meinem Leben gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass alles einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Wir werden als Gemeinde und als Familie nächste Woche den Jahrestag, den Todestag von Joachim Larissa bedenken. Und das ist so ein Moment, wo wir als Gemeinde, aber auch als Familie uns bewusst wird, es geht nicht alles gut aus, auch wenn wir Christus in unserem Alltag haben. Aber wir wissen, es hat einen Sinn. Und wir müssen jetzt nicht unbedingt dem Sinn nacheifern, sondern wir dürfen uns in dieser Gewissheit beruhigt zurücklehnen. Es wird einen Sinn haben und Gott, ich vertraue dir. Ich denke, wenn wir ehrlich sind und je älter ich werde, desto bewusster wird es mir, das Leben ist richtig hart. Das Leben ist im Ende, im Grunde genommen sogar tödlich. Und weil es tödlich ist und diese Hässlichkeit rauskommt, brauchen wir jemanden, brauchen wir einen Hirten, der uns durch diese Täler führt. Aber nicht nur, damit unser Leben gut wird, sondern dass wir Christus ähnlicher werden. In einem meiner Lieblingsbücher von Larry Grapp, ein guter amerikanischer Psychologe, es gibt auch nicht gute, der hat gesagt, Veränderung findet von innen nach außen statt. Und es geht darum, dass wir Gott kennenlernen und nicht unsere schwere Vergangenheit oder unsere gute Gegenwart teilen, sondern dass wir Gott kennenlernen. Ich möchte zum Abschluss jetzt eine praktische Anwendung mit euch teilen. Kennt jemand dieses Bild oder wer es gemalt hat? Nee? Rembrandt. Ja, Rembrandt. Aber auch mit R. Ja. Genau, Rembrandt. Das Bild heißt der verlorene Sohn. Der Mann, der kniet, das ist der verlorene Sohn. Rechts der Mann, der dasteht, das ist der Sohn, der beim Vater im Hause war. Und der Mann mit dem roten Gewand ist der Vater. Und man sieht es an den Kleidungen, dieser rote Umhang, dass der Sohn war beim Vater, er hat beim Vater gelebt. Und Rembrandt ist ein genialer Künstler. Er hat sehr detailliert, also ich möchte nicht darauf eingehen, aber die Sache mit dem Schuh, die zwei verschiedenen Hände und sowas. Er hat eine Botschaft in dieses Bild reingelegt. Es ist wirklich sehr atemberaubend, dieses Bild, wenn man sich Zeit nimmt, mal was es bedeutet. Es gab einen Mann, Henry Nguyen, ist ein Niederländer. Er war ein Priester, er war ein Schriftsteller, er war ein Psychologe. Und dieser Mann, der war sehr, sehr begabt, sehr intelligent. Und er war in seinem Fach Religion, er hat es geschafft bis nach Harvard University, also Boston. Ich denke, das ist so die Adresse. Da ist man finanziell ausgesorgt und man hat einen Ruf, also wirklich, ich denke, First Class. Und dieser Mann, der war dort, er hat dort gelehrt und ein Mann, der über ihn gesprochen hat, er ist 1990, glaube ich, verstorben, er hat gemeint, er war ein Mann, der immer Gott gesucht hat. Er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Ihm ging es auch nicht um Geld und Ansehen. Er war überhaupt nicht so dieser Typ dazu. Er war ein Mensch, der wirklich Gott gesucht hat. Und so war er, nachdem er gelehrt hat, jahrelang, war er auf der Suche und plötzlich kam er irgendwo vorbei und hat ein Poster gesehen mit diesem Bild. Und es hat ihn so angesprochen, es hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Er ist nach St. Petersburg geflogen. In St. Petersburg, in diesem Eremitage, glaube ich, heißt es, so ein riesen Museumskomplex, da hängt dieses Bild. Das Bild, man sieht es, ist 2,60 Meter hoch und 2 Meter breit. 2,03 Meter, ganz genau. Also es ist ein Riesenbild und dieser Mann, er saß 3 Stunden vor diesem Bild. Er hat es 3 Stunden studiert, es hat ihn so angesprochen. Und nachdem er das angeschaut hat, nach 3 Stunden, ist er zurückgeflogen, hat alles gecancelt, wo er gedient hat, wo er seine Arbeit hatte, hat alles aufgegeben und wurde Leiter eines Behindertenheimes in Toronto, in Kanada. Und er sagt, er saß da und er hat nachgedacht, Ich bin wie dieser verlorene Sohn. Ich möchte wieder zu Gott, wieder ehrlich wieder zurückkommen. Ich bin wie dieser verlorene Sohn. Ich möchte zu dem Vater, der mich so segnet wie auf diesem Bild. Und dann denkt er weiter nach und sagt er, im Grunde genommen bin ich aber auch wie dieser zweite Sohn. Ich bin eigentlich beim Vater und ich merke es nicht einmal. Und dann kommt der springende Punkt. Er hat dann gesagt, und dann hat mir Gott deutlich gemacht, du sollst werden wie der Vater. Du sollst Christus ähnlich sein. Du sollst nicht der verlorene Sohn sein, weder der eine noch der andere. Du sollst Christus ähnlicher werden. Und es wurde ihm so bewusst, dass er gesagt hat, das möchte ich machen. Ich möchte, weil ich gesegnet bin, ein Segnender sein. Und er wurde Leiter dieser Behindertenanstalt. Ich bitte euch mal kurz, dass wir eine kleine Übung machen. Bitte faltet mal kurz eure Hände. Also wir beten jetzt nicht, keine Angst. Kurz die Hände falten. Okay? Und jetzt ein kleines Experiment und beobachtet, was mit dir passiert. Wechsel einfach mal die Daumen. Was passiert? Es ist ungewöhnlich. Fühlt sich nicht richtig an. Aber du wirst merken, nach einer gewissen Zeit, es ist okay. Du gewöhnst dich daran. Und Zeit ist das, was wir alle haben. Und deswegen die praktische Anwendung ist, wo in deinem Alltag möchtest du mehr Zeit einräumen für Gott? Ich möchte nicht über Gewohnheiten reden oder die zu bewerten. Ich bin mir sicher, der Geist Gottes wird einem überzeugen, welche Gewohnheiten gut sind, welche schlecht sind, welche wir lassen. Ich habe selber geraucht und ich habe nicht aufgehört, weil man sagt, na, als Christ raucht man nicht. Ich fand es so gut, der Heilige Geist hat mir die Kraft gegeben, aufzuhören. Und ich war so dankbar dafür. Und ich habe gemerkt, dass durch diesen Entschluss, weil es nicht aus Moral geschah, dass ich Gott näher gekommen bin. Und interessanterweise, ich habe dann aufgehört, als Arthur Lebedev, er weiß es vielleicht nicht, oder vielleicht haben wir darüber gesprochen, er war bei uns zu Besuch und wir haben darüber gesprochen, er hat was ganz Normales gesagt eigentlich. Aber in Beziehung wieder hat der Geist gesprochen und es war eine gute, positive Veränderung, ohne dass es moralisiert wurde. Und deswegen ist meine praktische Anwendung für dich, der Mensch, der Gott besser kennenlernen möchte, der Christus ähnlicher werden möchte, der muss Zeit investieren. Und ich sage nicht jetzt, oh, jetzt mach wieder stille Zeit, bete mehr, bete weniger, lest mehr die Bibel. Es geht nicht darum. Es geht darum, wenn du heute Abend deinen Tatort anschaust, geh 5 Minuten vorher, einfach bete doch oder rede mit Gott darüber, was du jetzt vorhast. Wenn du heute Abend essen gehst oder egal was du machst, nimm Gott mit dazu. Montags in der Arbeit, du stehst vor einer schwierigen Präsentation oder du hast in der Schule, rede einfach mit Gott. Mich hat es so befreit bei der Vorbereitung, dass ich einfach meine Lasten ablegen konnte. Und ich habe wirklich gemerkt, dieser Gott erlebt und er handelt. Hätte ich mich einfach hingesetzt und gesagt, oh, ich muss mich jetzt vorbereiten, die Predigt und ganz schlimm und oh, ich muss was Wichtiges sagen. Und nein, ich lege es ab und ich lebe ein Leben mit Gott. Ich möchte schließen mit Epheser 3, Vers 20. Und das gilt für uns als Gemeinde, das gilt für dich. Und für mich. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Und er ist es. Und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir je erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde hier in Rastatt. Von Generation zu Generation und für immer und für ewig. Amen.